es muss der richtige Zeitpunkt sein, es muss irgendwie einen Nerv bei den Leuten treffen und man kann eigentlich immer wieder nur versuchen, bestmöglich, wie du schon gesagt hast, intrinsisch, aus sich heraus, tolle Musik zu schaffen, die in diesem Moment irgendjemanden was bedeutet. Und wenn es einer Person was bedeutet, ist es schon ein Hit, aber wenn es vielen Personen etwas bedeutet, dann ist es ein ganz großer Hit.
Das sind Roy Bianco und die Abronzatti Boys. Hinter diesem Bandnamen stehen zwei Jungs. Verwirrend? Ja, das soll so. Auf der Bühne haben die selbsternannten Italo-Schlagerstars ihre Showband dabei. Das sind Ralf Rubin am Keyboard, Eisensepp am Bass, Bungo Jonas am Schlagzeug und Blechkofler an der Trompete.
Halt dich fest, zieh mich zu dir.
Jungs aus München und Augsburg haben ein Narrativ erfunden und verkörpern ihre Rollen mit viel Amore. Da darf und kann man nicht alles ernst nehmen. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Jana Jöbstl und das ist die neue Folge von München persönlich.
Wir sitzen hier in einem eurer Lieblingsitaliener, stimmt das?
Ja, das stimmt. Wir sind hier im Partenopeo gerade, im wunderschönen Heidhausen hier in München und freuen uns jetzt dann gleich auf unser Essen. Wir haben schon gewählt. Was hast du eigentlich bestellt, Roy?
Ich habe so eine Pizza genommen mit Salsiccia und Gemüse, glaube ich. Hatte ich bisher auch noch nicht die Wahl getroffen. War schon länger nicht mehr hier. Normalerweise nehme ich auch immer Margarita. Ja, das ist ja der Spezialistinnen-Trick, um rauszufinden, wie toll eine Pizza wirklich ist. Aber ja, also ich schätze das Ambiente hier wahnsinnig. Also um hier mal alle Hörerinnen und Hörer abzuholen, ist ein sehr rustikaler, echter, authentischer Neapolitaner hier. Und hier auch, ne, Fußball.
Ganz, ganz wichtig, also natürlich ist alles auf den SSC Neapel gerade hier dekoriert, denn wie ihr da draußen natürlich wisst und wir sowieso wissen, der SSC Neapel hat ja dieses Jahr zum ersten Mal seit 33 Jahren den Scudetto geholt, die italienische Meisterschaft. Deswegen hängen hier überall die Fahnen und Schals mit Napoli Campione in Italia. Das freut uns natürlich sehr. Ist ja auch unser Verein, unser Lieblingsverein in Italien.
Bevor wir jetzt weitermachen, wie darf ich euch eigentlich nennen jetzt?
Roy?
Und Zanti.
Zanti, okay, alles klar. Ja, die Menschen lieben Geschichten und ihr habt eine ganz tolle Geschichte um euch rumgebaut. Ihr verkörpert das auch, das sieht man jetzt heute. Wie würdet ihr euer Outfit beschreiben?
Ja, wie immer natürlich modisch. Modisch bewusst, wie man sich den Schlagerstar auch vorstellt im Bilderbuch.
Ja, zum Wetter passt wahrscheinlich heute mal nicht so gut. Es hat gute 33 Grad auch hier in der Pizzeria drinnen. Und wir schwitzen ganz schön in unseren Anzügen, aber wir tun es gerne, weil Mode kennt kein Pardon.
Ihr durftet in Rio de Janeiro auf dem Schlagerfestival spielen. Ihr habt eine Welttournee hinter euch. Ihr wart auch schon getrennt. Für die Leute, die Menschen, die euch nicht kennen, ihr habt schon einiges erlebt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Roy Bianco und die Abronzatti Boys blicken zurück auf eine 41-jährige Erfolgsgeschichte, aber auch mit Höhen und Tiefen. Also wer uns nicht kennt, wir haben uns natürlich kennengelernt in einer sternenklaren Silvesternacht auf einer Gartenparty von Erik Silvester. 81, 82 war das, als quasi diese Gruppe das Licht am Ende des Tunnels erblickte. Roy und ich damals am Stehtisch hat man sich mit dem Prosecco zugeprostet und so haben wir uns damals gefunden und ich war damals mit Frank Farian da, das war so mein Mentor. Frank Farian ist vielleicht einigen noch ein Begriff, ein großer Musikproduzent, zuständig gewesen damals für Sachen wie Bonnie M, wie Milli Vanilli, und ich war damals ein sogenannter Azubi, ein Auszubildender bei ihm im Studio und war mit ihm da. Und du warst mit Roy Black, warst du da, oder?
Ja, ich war mit Roy Black vor Ort, natürlich ein großer Augsburger Künstler, den doch einige Hörerinnen und Hörer kennen dürften. Falls nicht, man sollte sich unbedingt das Oeuvre auch mal zu Gemüte führen. Der deutsche Elvis Presley, wie ich den ganz gern nenne, auch mein Mentor zu dem Zeitpunkt. Und ja, also diese Erfahrungen, die wir in 41 Jahren gemacht haben, haben uns geformt, zu dem gemacht, was wir heute sind, nämlich erfolgreiche Arbeiter, die stets auf dem Boden geblieben sind.
Man merkt, ihr verkörpert eure Rolle perfekt oder eure Rollen.
Wir sind es, welche Rolle?
Jeder spielt eine Rolle in diesem Spiel.
Wie könnt ihr oder wie bleibt ihr so jung?
Wir haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. was da drin steht, das darf natürlich niemand wissen, aber wir sind auf jeden Fall für immer jung. Und das sieht man uns auch an. Würdest du nicht auch sagen?
Am Ende wird abgerechnet. Wir wissen noch nicht, was auf dem Deckel steht, aber Deals mit dem Teufel zu machen sind, wie wir alle gelernt haben, aus dem Verlauf der Geschichte und vielen Büchern, immer Deals, die schlechter ausgehen müssen.
Okay, das klingt alles ziemlich witzig und skurril, aber mal ganz ehrlich, wie lange wollt ihr das noch durchziehen?
Ich glaube, wir sind nach oben hin offen. Ich meine, wir haben ja eine lange Phase der Trennung schon hinter uns. Wir haben ja 1997 eine sogenannte kreative Schaffenspause eingelegt, die dann bis ins Jahr 2016 gedauert hat, wo wir uns dann entschlossen haben, wieder den Italo-Schlager zurück in die Herzen der Leute da draußen zu spielen. Und demzufolge sind wir echt erst seit ein paar Jahren wieder zurück und freuen uns auch der Kreise, die unser Italo-Schlager jetzt wieder zieht. Also es ist ja fantastisch, wie es mittlerweile läuft. Wir haben ein Nummer 1 Album im Gepäck. Wir sind auf allen großen Bühnen irgendwie wieder da und ich glaube nicht, dass wir jetzt dann gleich wieder abtreten und zurücktreten, denn auf dem Schlager-Olymp, da ist noch einige Zeit, viel Platz für uns.
Du hast jetzt das Nummer 1 Album schon angesprochen. Damit habt ihr damals die Red Hot Chili Peppers vom Platz 1 geschubst. Ja, welches Gefühl löst sowas in einem aus?
Also wir waren natürlich unheimlich stolz, dass wir es so weit wieder geschafft haben mit so viel Planungsphase. Und das war auch nicht abgemacht und nicht sicher, dass wir am Ende des Tages auf Platz 1 des deutschen Pophauses stehen würden. Anthony Kiedis hat mich am selben Tag auch angerufen. Wir haben sie ja vom Thron gestürzt. Er hat uns das nicht übel genommen, hat herzlich gratuliert und hat sich als fairer Verlierer auch uns gegenüber verhalten. Nummer 1, es ist was ganz Besonderes. Das fühlt man auch heute noch. Und kann einem auch keiner mehr wegnehmen. Und als visueller, handhafter Faustpfand steht natürlich bei jedem von uns immer noch der Nummer 1 Award auf dem Schreibtisch.
Okay, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wo steht das bei euch?
Ja, es hat jeder so einen Pokal. Man bekommt ja da tatsächlich so einen wunderschönen Pokal von der GfK, von der Wertungsgesellschaft. Ja,
du findest das nicht schön?
In Anführungszeichen meinte ich eigentlich auch.
Okay.
Ja, es ist halt so, ein Plastikpokal, wie damals bei Harry Potter. Und aber natürlich, also es geht ja nicht darum, wie der Preis aussieht, sondern es geht ja darum, dass es den Preis gibt und dass er dann schon irgendwo stehen darf. Aber bei mir steht er im Regal des Trophäenschranks im Flügeltrakt West unserer Villa Alta Vista in Simeone am Gardasee, wo sonst. Du läufst doch auch jeden Tag dran vorbei.
Ich war da schon sehr lang nicht mehr. Der verbotene Korridor.
Was muss man machen, um so einen Nummer 1-Hit zu schreiben? Was ist euer Erfolgsgeheimnis?
Naja, Geheimnisse sind ja geheim, aus einem gewissen Grund. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, für uns zumindest, dass wir wirklich für die Idee brennen. Und da wir auch 6 Mitglieder in der Gruppe sind, auch jeder die Idee von Grund auf versteht und sie durchwirkt und nach vorne selbstbewusst vertreten kann. Weil nur dann kann es ein Hit werden. Das ist zumindest das, was ich glaube, was das Intrinsische ausmacht, das Extrinsische, wie so ein Song geschrieben werden muss. Das kann der Zanti sagen. Wann wird es ein Hit?
Ja, bei uns natürlich immer.
Rein musikalisch, ne?
Rein musikalisch. Ja, ich glaube, die Formel des ganz großen Hits, die gibt es auch einfach nicht. Also ich glaube, es gibt allerlei Formeln, um Musik zu schreiben mittlerweile. Ich meine, man kann es ja mittlerweile auch in ChatGPT und in KI-Programme eintippen und dann kommt auf jeden Fall am Ende was raus. Am Ende, dass es ein großer Hit wird, da gehört einfach immer auch der Rahmen dazu, der Inhalt. Es muss der richtige Zeitpunkt sein, es muss irgendwie einen Nerv bei den Leuten treffen und man kann eigentlich immer wieder nur versuchen, bestmöglich, wie du schon gesagt hast, intrinsisch aus sich heraus tolle Musik zu schaffen, die in diesem Moment irgendjemanden was bedeutet. Und wenn es einer Person was bedeutet, ist es schon ein Hit. Aber wenn es vielen Personen etwas bedeutet, dann ist es ein ganz großer Hit.
Also es ist eine Mischung aus Haltung und Glück. Also die in der richtigen Haltung etwas vortragen und dann auch das Schicksal seine Arbeit tun lassen.
Selbstverständlich, es ist die Dreifaltigkeit, wie immer. Es ist eigentlich wie im Leistungssport. Es gehört der Meistergeist hinzu, aber natürlich auch das Glück, wenn ich das mal kurz ausholen darf, was der Meistergeist eigentlich ist. Der Meistergeist setzt sich zusammen aus dem Meister, natürlich der Übung. Also es gibt ja auch das geflügelte Sprichwort, Übung macht den Meister. Und nur wenn man viel investiert, kann man auch zum Meister werden. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist der Geist. Also ganz vereinfacht gesagt, das Talent. Man muss natürlich irgendeine Art von Talent mitbringen. Ist ja egal, ob man jetzt Bogenschießen vollzieht, Kanufahren oder eben Italo-Schlager. Und das Dritte ist dann eben, und das kann man nicht beeinflussen von außen, das ist das Glück. Und durch diese Dreifaltigkeit entsteht dann ein Welthit.
Ihr habt in einem Interview auch gesagt, dass ihr mit dem Nummer 1 Album verdientes Glück hattet, weil in der Woche kein anderes großes Album rauskam.
Das ist genau das, was ich meine. Der Meistergeist von Roy Bianco und die Abuzati Boys plus das Glück des Tüchtigen.
Alles klar, wir reden jetzt schon sehr viel über die Musik von euch. Wie würdet ihr die selber beschreiben?
Der Italo-Schlager ist eine populäre Musikrichtung, die sich eben dem Schlager zurechnet, natürlich mit dem Thema Italien ein Stück weit. Ein Italien, das es so wahrscheinlich nicht gibt und nie geben wird und nie gegeben hat, sondern ein Italien der deutschsprachigen Kultur, der Literatur, der bildenden Kunst. Es ist eine handgemachte Musik. Wir geben sehr viel Mühe darauf auf, dass alles, was wir spielen, live aufgeführt werden kann, was wir im Studio einspielen. Das ist ja vielfach im Schlager weniger geworden, bis zuletzt gar nicht mehr, viel aus der Konserve, was kommt, auch eben ein Gegenentwurf zu diesem Schlager aus Mallorca, das möchte ich jetzt gar nicht normativ sehen, dass das schlechter sei, aber der Schlager, der kommt eigentlich aus dieser Tradition der 50er, 60er Jahre, also Nachkriegszeit, Menschen, die handgemachte Musik hören wollen, um aus den Nöten, die der Weltkrieg einfach auch verursacht hat, hier in Deutschland und auch auf der ganzen Welt natürlich, aber jetzt mit Begriff Schlager, vor allem der deutschsprachige Raum, um dem zu entkommen. Eskapismus, einfach die Realität einen Moment ausschalten, sich erholen können von diesen ganzen Wirren und Irren und diesen schweren, schlimmen Dingen. Und der Italo-Schlager schlägt quasi in eine ähnliche Bresche. Wir bieten auch Raum zum Erholen, zum Entkommen. Ein Paradies, dem auch, glaube ich, alle Hörerinnen und Hörer unsere Musik ganz bewusst auf den Leim gehen und auch auf den Leim gehen wollen, weil es eben eine kurze Flucht bedeutet, die schön sein kann, um dann wieder erstarkt und gereinigt in der Wirklichkeit die wichtigen Dinge anzupacken.
Wunderschön gesagt. Eine tolle Zusammenfassung. Danke dir.
Wieso glaubt ihr, ist Italien immer noch so ein Sehnsuchtsort? Es gibt ja immer mehr Leute, die auch so Richtung Asien chatten. Was hat Italien da so besonders?
Ich glaube jetzt mal ganz prinzipiell hier in München, und wir sind ja heute hier auch in München, es ist allein schon die Nähe, die räumliche Nähe. Also es gibt kein Urlaubsland und kein Urlaubsort, der schneller erreichbar ist, jetzt gerade aus Süddeutschland wie Italien. Man packt seine 7 Sachen, fährt über die Aorta des Italo-Schlags, über die Brenner-Autobahn und ist am Gardasee, ist in Lido di Jesolo, in Caorle an der Adria. Und das spielt natürlich gerade hier sehr gut rein. Das andere ist, glaube ich, auch, dass Italien an sich es einfach geschafft hat, sich natürlich aus Gründen, also es ist ja nicht umsonst ein wunderschönes Urlaubsland und hat wahrscheinlich die beste Küche der ganzen Welt, sich aber auch fantastisch vermarktet hat über die letzten Jahrzehnte. Also ich glaube, egal wo man auf der Welt hinkommt, es gibt überall sofort einen Begriff von diesem Land, Pizza, Pasta, auch die italienische Musik, der italienische Fußball, was da alles mit reinzählt. Allein Sehnsuchtsorte auch wie Rom, die antike Welthauptstadt. Und das sind, glaube ich, alles so Thematiken, die da mit reinspielen, warum Italien immer noch und auch wahrscheinlich niemals so sein Fable verlieren wird für die Leute.
Und würdet ihr jetzt eher München oder Gardasee bevorzugen?
Ich glaube, wir leben gut mit beiden Orten. Also wir haben die Wahlheimat Simeone am Gardasee, wir haben die Wahlheimat München und die Mischung macht's.
Also ich bin schon lieber am Lago. Da muss ich schon mal eine Lanze brechen, auch wenn wir hier in München sind. Es ist einfach schon sehr viel wert, an so einem großen See zu leben. Ich meine, München hat auch im Umland die Seen. Ne? Du bist ja auch häufiger gerne da, lieber Zanti, so Chiemsee und Wörthsee und solche Sachen. Aber es ist einfach atemberaubend, in dieses Bergpanorama zu gucken und den See vor sich liegen zu sehen, der so ewig da liegt, wie er schon zur Zeit der Römer da lag. Toll, also ich brauche es nicht empfehlen, es ist auch kein Geheimtipp mehr, aber Lago di Garda wunderschöner Ort.
Aber gibt es dann Orte in München, die für euch besonders italienisch sind?
München schreibt sich ja selbst auch immer auf die Fahne, die nördlichste Stadt Italiens zu sein. Und allein historisch gesehen, so die Verbindung runter nach Venetien und so, wenn man nur mal an die Architektur an der Ludwigstraße denkt, die venezianische Klassizismus und so weiter, du kennst dich da besser aus als ich. Und ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in irgendeiner anderen Großstadt Deutschlands so eine hochheilige Aperol-Spritz-Kultur gibt wie hier bei uns. Also das wird ja auch in jeder Form ausgeschlachtet. Ich nehme uns da ja auch nicht aus, aber wenn man nur durch den Glockenbach geht, da sind ja dann reihen sich ja reihenweise die Bars und die Weinstuben an sich und jeder macht irgendwie seinen eigenen Spritz. Das sieht man gleich in München schon an sehr vielen Ecken der Stadt.
Ist das dann so Münchner Vita?
Ja, la Monaco Vita. Vorsicht nicht, dass das jetzt wieder auf irgendeinen Pulli oder auf irgendeine Cap gedruckt wird, weil das machen die Leute ja mittlerweile auch sehr gerne. Also von wegen so Upper Roll Hour und so. Ja, ja. Also es gibt auch wirklich Abartigkeiten, die da mittlerweile passieren. In diesem Sinne sehen wir uns nicht.
Ja. Und was ist dann der größte Unterschied für euch zwischen eben dieser Münchner Vita und der Dolce Vita?
Naja, München kann ja immer nur die schlechte Kopie des wahren und ehrlichen sein. So wie wir mit unserem Italo-Schlager ja auch niemals uns anmaßen würden, Italien in seiner Form, wie es ist, wiederzugeben, sondern wir spielen ja nur mit Bildern, die man gerade jetzt aus der deutschsprachigen Perspektive aus Deutschland, Österreich und der Schweiz von Italien hat. Und genauso ist es, glaube ich, auch in München. Also wer hier in München eine Spritzbar aufmacht, der macht das bestimmt sehr gut und der macht das aus gutem Willen. Und es ist sehr wahrscheinlich auch sehr fantastisch, aber es kann natürlich niemals Italien sein. Sondern es wird immer nur ein Bild von Italien sein, das wiedergegeben wird. Aber man muss dem auch zugutehalten, die Leute werden den Laden mal wieder einrennen. Und so wie sie uns den Italo-Schlager einrennen.
Und habt ihr auch eine Lieblings-Eisdiele?
Ach, ich mag ja eigentlich, ich glaube, ich habe keine spezielle Lieblings-Eisdiele, aber ich mag eigentlich so wirklich diese ehrlichen, alten Eisdielen. Also es gibt hier in Haidhausen auch eine, stimmt, wenn ich daran denke, wo halt eben nicht so dieser Hype jetzt so um der verrückte Eismacher und so weiter, wo man dann irgendwie Augustinerbier als Eiscreme bekommt, sondern wo es einfach ganz klassisch, da gibt es dann Schokolade, Erdbeer, Vanille, das Schlumpfeis, das war in den 70ern auch schon groß, und wo einfach ehrlich Eis gemacht wird, oder wie siehst du das? Die heißen dann meistens Tutti Frutti und so.
Ja, oder Dolomiti, ähnliches. Ja, ich bin ja großer, ich muss jetzt auch noch mal eine Lanze brechen und was sehr Exklusives hier berichten. Ich bin großer Eisbecher-Fan. Das hat überhaupt nichts mit Italien zu tun. Habe ich auch noch nie so in Italien gesehen. Das ist, glaube ich, auch eine Erfindung der Deutschen von Italien. Sowas wie so Tropical-Becher oder sowas, wo dann so eine halbe Ananas drin liegt. Das ist immer besonders lustig. Und ich bin ein Riesenfan von dem Spaghetti-Eis eben. Und das ist ja bekanntermaßen eine Erfindung für den deutschen Markt. Und Spaghetti-Eis kann man wirklich überall hervorragend essen. Also da braucht man keine besondere Eisdiele sich aussuchen. Da tut es genau die ja gerade über den Weg läuft. Wenn der Spaghetti-Eishunger kommt, dann ist jedes Mittel recht.
Gibt es irgendwas in München oder an München, was euch so richtig nervt?
Ich glaube, da fällt jedem oder jeder jetzt direkt was ein. Also München ist natürlich im Vergleich auch zu vielen anderen Städten in Deutschland, das weiß ja jeder, die gentrifizierteste Stadt, vielleicht sogar hier Europas, die Mietpreise. Es ist leider so in der Lebensqualität dadurch eben auch...
Jetzt kommt hier
gerade hier das Bruschetta.
Danke.
Grazie mille. Das sieht auf jeden Fall fantastisch aus, wo ich doch gerade bei der Gentrifizierung bin. Ja, nein, also ich glaube, es ist ja ein offenes Geheimnis, die Mietpreise, dass wirklich tolle Münchner Viertel, einfach Künstlerviertel, dann immer mehr an den Rand raus verdrängt werden, weil einfach wieder neue Bürokomplexe aufgemacht werden. Gerade wir aus MusikerInnen-Perspektive und so, da leiden natürlich die Szenen drunter und das ist schon sehr schade, jetzt speziell hier in München, dass es kaum noch Raum eben für Musik, für Subkultur geben kann.
Roy, hast du irgendwas, wo du sagst, das nervt dich richtig?
Ich glaube, die Hybris mancher Münchner gegenüber dem Rest von Deutschland, Bayern, die so vorgetragen wird, als sei man der Nabel der Welt, und hat alles gesehen und gehabt. Und es ist ja alles keine Schwierigkeit, aber die Münchner vergessen viel zu oft, wie gut sie es hier eigentlich haben. Und das Beste ist dann sowieso, das sind dann die Münchner, die immer die Zuzogenen sind, gell? Also die quasi auch erst seit 2 Monaten oder 2 Jahren leben und dann so tun, als hätten sie La Monaco Vita schon erfunden für sich und alle. Also das finde ich wirklich ein Punkt. Münchner Hybris. Ganz schlimm.
Ich würde gerne nochmal auf die Musik zurückkommen. Was sagt ihr denn, wenn jemand sagt, dass ihr satirischen Schlager macht?
Das ist eine schöne Meinung, die wir gerne zulassen. Denn jeder und jeder, der unsere Musik hört, ob jetzt als Fan oder Kritiker, darf seine Meinung zu uns haben. Wir sind so ein vielfältiges, diverses Musikprodukt, weswegen eigentlich alles ein Kompliment ist, was man uns entgegenbringt. Ob das jetzt ist, dass man eben eine satirische Schlagerband ist oder eine bierernste Schlagerband. Das hat beides seine Berechtigung. Wir sind Vianus zweiköpfig oder wir haben zwei Gesichter so und auch die Hydra sind wir natürlich auch. Jeden Kopf, der uns abschlägt, wächst doppelt und dreifach nach.
Du hast jetzt die Fans schon angesprochen, die spielen eine ganz große Rolle bei euch. Mhm. Wenn man sich jetzt Kommentare unter den YouTube-Videos anschaut, dann schwebt ihr in so einer richtig positiven Stimmung. Also die Leute gehen auf eure Geschichte ein, erfinden teilweise eigene Geschichten, erzählen von irgendwelchen Liebesstories, alten Erinnerungen. Habt ihr da ein Highlight?
Ob wir ein Highlight haben? Hast du ein Highlight? Ein ganz konkretes?
Ein ganz konkretes nicht, aber ich glaube, man muss sich einfach nur die, und wir schätzen das auch sehr, die Kommentare unter unseren YouTube-Videos durchlesen. Da sind, glaube ich, die sind gespickt mit Highlights von echten Erinnerungen und echten Geschichten unserer Fans, wie sie zu unserer Musik gekommen sind, sei es im Heute oder im Gestern. Aber ein spezielles Highlight, fiel dir da eins ein?
Du hast jetzt die Frage sehr schön paraphrasiert.
Dann belassen wir das so.
Und weil ihr so viel positive Stimmung um euch rum habt, wie geht ihr denn dann mit Kritik um?
Naja, es ist ja immer wie in der Kunst so, dass wenn man einmal etwas in den Äther gibt, wenn man etwas nach draußen gibt, dann kann man nicht mehr beeinflussen, was damit gemacht wird. Und 41 Jahre Bandgeschichte bedeutet auch 41 Jahre hartes Fell, aber auch hartes Pflaster. Also natürlich müssen wir auch einstecken, dessen sind wir uns zu 100% bewusst. Und wenn die Kritik reflektiert und auch in irgendeiner Art und Weise mit Respekt vorgetragen wird, dann nehmen wir das auch gerne an und bleiben auch niemals stehen, uns weiterzuentwickeln. Aber letztendlich ist es mir auch teilweise einfach wurscht.
Ich meine, wir sind ja auch ein polarisierendes Projekt, das muss man auch mal sagen. Jeder hat da ihre eigene Meinung dazu und wenn es nicht passt und nicht gefällt, dann ist das für uns vollkommen in Ordnung. Wir müssen wirklich niemanden mehr überzeugen. Bei mir bitte. Oh, jetzt kommt die Pizza.
Die Pizza.
Wir müssen niemanden mehr überzeugen. Und deswegen, Kritik hören wir uns super gerne an. Aber es gibt meine Kritik, die lassen wir dann auch einfach so stehen. Wir müssen nicht alles kommentieren.
Ich habe auch das Gefühl, wenn man euch kennt, dann gibt es so zwei Lager. Die, die euch lieben, die wirklich jede Zeile auswendig können. Und dann die es nicht wirklich kapieren und die dann denken, was ist denn das für ein Quatsch? Wie geht ihr damit um?
Das ist schön gesagt, weil du ja meintest, es gibt die, die es lieben und es gibt die, die es nicht kapieren. Ich hätte es ja auch sagen können, es gibt die, die es lieben und die, die es hassen. Aber ne, das freut mich sehr, weil ich würde es auch so einschätzen. Ich glaube, man muss Roy Bianco und die Abruzzati Boys verstehen, um sie zu lieben. Und wer es nicht versteht, den kann ich nur immer wieder sagen, hört euch Dinge, wie wir heute tun an, hört euch mal einen Podcast an, lest euch mal rein in unsere Geschichte, schaut euch unsere Musikvideos an, seht das große Ganze und nehmt den Italo-Schlager, wie er ist, nämlich ein echtes Erlebnis mit großen Gesten, großen Gefühlen und für jeder Mann und jede Frau und alle anderen dazwischen und außerhalb. Also ich habe hier gerade so einen Corpo Fritto vor mich gestellt bekommen. Wer das nicht weiß, das ist ein sogenannter frittierter Mischteller mit allerlei Köstlichkeiten aus dem Adriatischen und natürlich auch aus dem Ionischen Meer. Da müssen wir jetzt erstmal zugreifen, oder? Ja. Wollen wir mal sagen, buon appetito?
Machen wir.
Eure Pizzen sehen auch fantastisch aus.
Also man merkt, ihr seid Profis, definitiv. Ihr seid auch Profis, wenn man sich jetzt anschaut, ihr spielt den ganzen Sommer durchgefühlt. Ihr habt teilweise 4 Konzerte hintereinander an 4 Abenden. Wie meistert ihr das?
Ja, wir sehen uns ja als klassische Arbeiterband. Also Roy Bianco und die Abruzzati Boys kommen ja von ganz unten und haben sich nach ganz oben gearbeitet. Und dazu gehört natürlich der Ethos. Wir waren da letztens im Ruhrpott auch wieder unterwegs, in Duisburg. Und da ist ja das Stichwort Maloche auch sehr geläufig. Und ich glaube, Italo-Schlager, wenn man dann mal so, und wir hatten, glaube ich, auf der letzten Tour sogar teilweise 6 Abende hintereinander Shows, da fühlt sich dann schon nochmal wie Malochen an. Aber wir tun das ja gerne, denn es ist ja unsere Herzensaufgabe. Es ist ja nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung, was wir da tun und wie wir durch die Lande ziehen.
Ja, es gibt ja auch Straßenmusiker, Musikerinnen, die jeden Tag Musik machen und sehr lange. Und dieser fahrende Aspekt, also der Musiker, die Musikerin als fahrendes Volk, das ist ja angelegt einfach schon im Beruf. Also man muss viel unterwegs sein, man muss viel spielen, um relevant zu bleiben, um sich zu zeigen, um seine Musik auch vorstellen zu können. Und man tut, was man liebt. Es ist zwar sehr anstrengend und überfordert auch bisweilen, aber wir sind eine tolle Gruppe an Menschen, die sich alle stützen und unterstützen, wenn es drauf ankommt. Und unsere Fans sind einfach auch fantastisch.
Wie erholt ihr euch dann?
Ja, über den Sommer hinweg ist da meistens gar nicht so viel Zeit. Wir fahren typischerweise dann immer im Herbst in den Urlaub. Aber ich glaube, jeder hat so seine Arten und Weisen, wie er dann in dem Tourstress mal wieder runterkommt. Also ich, wenn ich jetzt hier in München residiere, ich fahre dann sehr gerne eben ins Fünfseenland, weil Stichwort Gardasee, die Seen haben uns schon angetan. Und genieße dann da meine freien Tage, denn man kann unter der Woche gerade richtig gut ausspannen dort unten südlich von München. Wie sieht's bei dir aus? Du legst dich einfach auf den Boden mit Kopfhörern auf. Noise Cancelling an, oder so wie ich dich kenne.
Ja, ich bin großer Freund von Ruhe und Stille. Das muss ich auch sagen. Nur wer die Stille schätzt, kann den Trubel auch wirklich wertschätzen. Also ich bin froh, wenn ich mal eine Minute oder 10 oder 100 Minuten für mich alleine habe auf Tour und mal was lese oder einfach nur die Gedanken streifen lasse, weil da schöpfe ich dann wieder neue Kraft aus mir selbst heraus.
Aber wir haben als Gruppe tatsächlich mittlerweile auch zum Sport gefunden. Also es ist mittlerweile auch ein großes Thema innerhalb der Band, auch jetzt mit unseren Showband-Mitgliedern, dass wir auch auf Tour, aber eben auch im Privaten viel Sport machen, um einfach den Ausgleich zu suchen. Ich meine, Bungo Jonas, unser Schlagzeuger, ist ja natürlich, wer ihn kennt, ein großer Vorreiter. Aber ich schließe mich da auch sehr gerne an und mittlerweile schließen sich da eigentlich alle sehr gerne an.
Denn, was macht ihr dann für einen Sport?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben mittlerweile ein sogenanntes Sportler-Travel-Kit dabei. Das ist so ein großer, oder es sind eigentlich 2 große Cases. Nee, es ist einmal mit Bällen, ja, jegliche Art von Ballspiel. Also da ist dann Badminton, Tischtennis, Volleyball, Fußball, alles drin. Und dann gibt es noch ein zweites Case und das ist sehr schwer, denn da sind viele Gewichte drin. Denn wir stemmen dann auch ganz gerne mal ein paar Hanteln. Denn stupide Tätigkeit schafft häufig auch einen guten Ausgleich zum kreativen Arbeiten, das wir ja sehr, sehr häufig tun.
Du hast das dritte Case vergessen.
Ah, da nehme ich jetzt auch keine Stellung zu.
Zum dritten Case?
Ja.
Weil du es noch nie aufgemacht hast wahrscheinlich.
Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen, würde ich sagen. Bei euren Live-Konzerten gibt es den sogenannten Schlagerstrudel. Was genau hat das damit auf sich und wer hat das erfunden?
Der Schlagerstrudel ist der wichtigste Gesellschafts- und Kulttanz des 21. Jahrhunderts, möchte ich es fast sagen, erfunden von der Gruppe Roy Bianco und die Abruzzati Boys, aber in diesem Sinne auch nur eine Hommage oder eine Anlehnung an den sogenannten Circle Pit. Also wer sich im Metal- oder im Rockbereich auskennt, der weiß, dass bei großen Festivalkonzerten dann auch in dieser Musikrichtung sehr gestrudelt wird. Man darf sich das so vorstellen, es bildet sich ein großer Kreis, es bildet sich ein großes Loch, wie wenn Moses das Meer teilt. Und in dieses Loch hinein fängt dann der sogenannte Vorstrudler oder die Vorstruderin, im besten Fall im Uhrzeigersinn, an zu rennen im Kreis. Und möglichst viele Menschen schließen sich dem dann an. Und es ist ja beinahe enthemmend, aber meistens einfach nur ein großer Spaß. Und wir befeuern das natürlich, wir haben unseren Titel Bella Napoli, der wie die Faust aufs Auge zu diesem Kulttanz-Schlagerstrudel passt. Und der Schlagerstrudel, der schmeckt auch richtig gut.
Okay, ihr habt im Olympiastadion schon gespielt letztes Jahr. Was kommt jetzt noch?
Nochmal das Olympiastadion.
Ja, im besten Fall spielen wir da mal tatsächlich irgendwie eine Soloshow, weil bisher hatten wir, doch wir hatten ja schon eine Soloshow 2021 tatsächlich im Corona-Sommer durften wir vor 1500 Leuten spielen, die in der Kurve saßen. Ich weiß nicht, welche Kurve es war, Südkurve? Die Südkurve, Kennerinnen wissen Bescheid. Und jetzt eben letztes Jahr auf dem, wie hieß es nochmal, dieses Festival?
Superblumen.
Superblumen, danke. Superblumen vor 10.000 Leuten, das war echt wahnsinnig toll. Und eine Soloshow da wäre natürlich ein absoluter Traum, weil alles andere können wir eigentlich fast nicht mehr machen. Jetzt haben wir Tollwut dann auf dem Zettel. Königsplatz, der könnte noch kommen, ja? Königsplatz wäre doch was, wenn wir mal spielen. Schauen wir mal, was wird.
Meine allerletzte Frage an euch. Meine Abschlussfrage. Wenn ihr auf dem Rathausbalkon am Marienplatz stehen könntet und eine Nachricht laut verkünden könntet, welche wäre das?
Ja, natürlich, dass der TSV 1860 München endlich wieder in der Bundesliga angekommen ist und wir uns heute hier versammelt haben und den Aufstieg der Münchner Löwen im Profifußball in der ersten Liga wieder zu feiern. Denn Roy Bianco und die Avanzati Boys sind ja schon in der Champions League des Italo-Schlagers angekommen. Deswegen wünsche ich mir nur, dass es allen Münchner Vereinen so geht, dass sie endlich wieder erste Liga spielen dürfen. Aber du darfst auch noch.
Ich würde einfach, glaube ich, mich ins Goldene Buch der Stadt eintragen und dann gute Besserung München sagen und ab an Gardasee zurück.
Danke, schönes Schlusswort.
Ja, vielen Dank für die Einladung hier. Es hat sehr gut geschmeckt.
Das war toll, vielen Dank.
Ihre Rollen spielen sie gut. Darum war das auch wie eine Art Hörspiel mit Roy Bianco und die Abronzati Boys. Die nächste Episode von München persönlich erscheint in 2 Wochen. Bis zur nächsten Folge.